Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Als Predigtext haben wir einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, der auch den Wochenspruch enthält, Kapitel 12, die Verse 20 bis 24. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Liebe Gemeinde, gerade noch hatten sich die Pharisäer gegenseitig eingestanden: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Das war, nachdem Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war und dort wurde das Passafest gefeiert. Und die Menge, die große Menge, die aufs Fest gekommen war, streute Palmzweige und schrie jubelnd: Hosianna, gelobt sei der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Die begeisterte Menge würde Jesus schützen. Keine Freude für die Pharisäer, was sie da sahen. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Menge schützt und Menge schirmt auch ab. Zachäus, der verhasste Zöllner, war einmal auf die Idee gekommen, auf einen Baum zu klettern, damit Jesus ebenfalls von der Menge umgeben auf ihn aufmerksam würde. Und das hatte ja auch geklappt. Hier wird es schwieriger, uns ist auch einiges anders. Hier will nicht ein Zöllner Jesus sehen, um sich auszusprechen und Entlastung zu finden. Hier sind es einige Griechen. Auch sie, die Griechen, hatten sich in die Festmenge gemischt. Fest und Menge, das ist für viele anziehend. Dabei steht, das muss man freimütig einräumen, auch gar nicht immer im Mittelpunkt des Interesses, was oder wer da gerade gefeiert wird, sondern auch, dass überhaupt gefeiert wird. Und zu einem Fest gehören Leute. Feste können geradezu eine Sogwirkung entwickeln. Da geht man hin, trifft sich, trifft andere Menschen, lässt sich treiben im Strom der Menge und schaut, was man so erlebt. Aber die Griechen schienen doch mehr zu wollen. Sie waren heraufgekommen, um anzubeten auf dem Fest. Wen und warum? Der Gott Israels war ja nicht der Gott der Griechen. Das bleibt offen und in der Schwebe. Und das finde ich schön. Das gab es und das gibt es. Menschen auf der Suche. Man kann sogar hochgegriffen sagen, auf der Sinnsuche, auf der Suche nach Leben, auf religiöser Suche. Und wer sucht, weiß nicht immer so ganz genau, was und wen. Wenn man was verloren hat, dann weiß man schon, was man sucht. Aber manchmal hat man gar nichts verloren und sucht trotzdem. Man kann allgemein unbestimmt auf der Suche sein, in der Hoffnung, dass sich eben etwas findet, das weiterführt, das hilft, das erfüllt. Das setzt natürlich große Offenheit voraus. Zu suchen, ohne genau zu wissen oder formulieren zu können, wonach. Man kann sie schon verstehen, die Griechen. Sie gehen aufs Fest und schauen mal, was passiert, wen sie treffen. Sie machen mit, wollen anbeten und irgendwas erleben, erfahren, irgendwen finden, treffen. Vielleicht waren sie das erste Mal auf dem Fest, vielleicht schon öfters, jedenfalls war es diesmal anders und besonders. Die Menge hatte sich anders verhalten. Und irgendwo in der Menge war nun auch derjenige, der dieses Fest anders und besonders gemacht hatte, schon jetzt durch seine pure Anwesenheit, derjenige, der auch die Menge sich anders verhalten ließ. Nicht nur Trubel, sondern auch Jubel. Jesus war hier mittendrin. Den wollten sie sehen. Herr, wir wollen Jesus sehen. Wie schlicht, wie unverfälscht, wie schön, wie schnörkellos. Keine Begründung, keine Erklärung, aber viel Respekt. Herr, das sagen die Griechen, die übrigens selbst ganz bescheiden gehalten werden. Wir erfahren ja noch nicht einmal ihren Namen. Das sagen diese Griechen einem der Jünger. Herr, das werden sie schon erkannt haben, wer zum engeren Kreis um Jesus gehört. Hier erfahren wir ihre Namen. Philippus und seine Herkunft Bethsaida in Galiläa, eine Stadt, die auch griechisch geprägt war. Zufall oder Fügung? Herr, reden die Griechen den Philippus an. Das zeigt schon auf den, den sie sehen wollen, von dem sie irgendetwas Gutes zu erwarten scheinen, Jesus. Jetzt aber wird's merkwürdig kompliziert. Die Handlung gerät ins Stocken. So einfach und glatt geht's nicht. Der eine Jünger sagt es erstmal dem anderen, Philippus dem Andreas. Beide zählen zu den allerersten Jüngern, sind eine Art Urgestein. Beide sagen es Jesus und die Geschichte nimmt nun einen ganz anderen Verlauf. Bevor sie uns entschwinden, wollen wir noch einmal einen Blick auf die Griechen werfen. So unvermittelt, nicht näher bezeichnet, sie aus der Menge auftauchen und in ihr wieder verschwinden. Ja, das gab's, das gibt's. Menschen, die kaum auffallen, die offen sind, in gutem Sinne neugierig, vielleicht selbst gar nicht so ganz genau wissen, wofür offen und worauf neugierig, die aber auch bereitwillig etwas erfahren wollen, die sich ein bisschen durchkämpfen dafür und dann verschwinden sie wieder. Das mögen Sinnsuchende sein. Früher hat man direkter gesagt, Gottsucher. Und heute gibt es so viele Menschen, die irgendwie auf der Suche sind, uns nicht so genau beschreiben können, was ihnen fehlt und was sie suchen. Und es gibt auch nicht immer so schnell den eindeutigen Fund und die Klarheit. Das Suchen kann dauern, sich hinziehen, zu einem Lebensgefühl werden. Und, das finde ich auch sympathisch, diese Menschen wissen nicht gleich alles. Sie sind offen, fragend, prüfen ihre Funde, ihre neuen Erkenntnisse, vielleicht prüfen sie kritisch, vielleicht freuen sie sich ganz unmittelbar, vielleicht sogar naiv, im guten Sinne, unverstellt. Vielleicht prüfen sie auch gar nicht und merken irgendwann, ob ihnen was gut tut und weiterhilft oder eben nicht. Liebe Gemeinde, das gibt's in der Kirche und das gibt's außerhalb der Kirche. Jeder Mensch bringt seine religiöse Biografie mit. Aber sie will sich im Laufe des Lebens ja auch bewähren, bestätigen oder auch erneuern. Man kann Glauben und Gewissheiten haben und mitbringen und trotzdem suchen. Das ist kein Widerspruch, das gehört zusammen. Auch die Griechen werden vielleicht ihren Glauben an ihre Götter gehabt und mitgebracht haben. Ja, und wie es mit ihnen weiterging, mit diesen Griechen, erfahren wir hier nicht. Und die Geschichte ist auch bescheiden, wie die Griechen. Sie bringt uns keine weiteren Lehren über die Suchenden. Sie lenkt aber sehr wohl unsere Aufmerksamkeit auf suchende Menschen. Und sicherlich können wir uns klar machen und auch dies entdecken, dass es sie gibt, dass sie nicht immer sehr auffällig sind. Und vielleicht können wir auch erkennen, uns selbst ein wenig darin. Vielleicht sind wir auch selber, gehören wir selber zu diesen suchenden Menschen. Jedenfalls, wenn wir unser Leben, unsere persönliche Biografie als Ganzes einmal in den Blick nehmen, das kann ja nur jeder, jede für sich selbst oder sich zusprechen lassen. Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter, hohes Alter, was und wer war und ist uns gewiss? Was steht unserem Glauben entgegen? Was hindert ihn und was fördert ihn? Welchen Hindernissen kann der Glaube trotzen oder sie sogar überwinden? Bei welchen Lebensfragen finden wir im Glauben tragende Antworten? Bei welchem aber auch nicht? Es gibt ja auch Enttäuschung. Eine Frage, liebe Gemeinde, an der sich der Glaube immer wieder reibt und stoßt und stößt, aber auch bewährt und reift oder jedenfalls bewähren und reifen kann, eine Frage ist die des Leidens. Leiden ist ein Teil unseres Lebens. Es gibt wohl niemanden, der oder die da nicht mit dabei wäre. Leid beschwert das Leben immer wieder. Es lässt sich dauerhaft nicht abschütteln, nicht verdrängen, noch nicht mal umgehen. Es kann sich keiner raushalten, niemand. Zumal es ja auch durchaus nicht immer um eigenes Leiden geht. Wir sehen es ja. Man kann sich nicht abschotten. In der Passionszeit bedenken wir es besonders. Und heute stehen wir an einer doppelten Wendung. Die eine hat Prodekanin Amina Prozinza eben ja schon erwähnt. Der vierte Sonntag der Passionszeit, Lätare, ist so eine Art Zwischenhoch. Die Talsohle ist durchschritten. Und es soll, unabhängig davon, wie man sich selbst gerade fühlt, heute oder in diesen Tagen, deutlich werden, Leid ist nicht das Einzige und nicht einmal das Vorherrschende, was unser Leben prägt. Und vor allem, Leid führt zu etwas, zur Überwindung, zur Erleichterung, zum Aufatmen, zur Freude, zu Ostern. Davon handelt nicht nur das Lied nach der Predigt, unser Wochenlied, sondern auch schon der weitere Verlauf unseres Predigttextes. Und dessen Stellung innerhalb des Johannesevangeliums ist sehr aufschlussreich. Und das ist die zweite Wende. Jesus ist in der Menge noch. Alle Welt läuft ihm nach. Aber jetzt wendet Jesus den Blick besonders hin zu seinem inneren Zirkel, zu seinen Jüngern und Jüngerinnen. Ihnen gilt im Folgenden seine Konzentration. Er bereitet sie nach und nach auf seinen Abschied vor. Und dieser Abschied wird anders als von ihnen erwartet und erhofft. Die Pharisäer, die sich im Moment gerade nicht so freuen, die müssen da gar nicht zu ausrichten. Es wird einsam um Jesus werden, aber nur äußerlich. Ich und der Vater sind eins, hatte Jesus schon gesagt, in der Komposition des Johannesevangeliums, Kapitel 10, jetzt sind wir Kapitel 12. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen, wird Jesus sagen, etwas später im gleichen Kapitel. Übrigens der Tagesspruch zum Himmelfahrtsfest. Der Evangelist Johannes zeigt, dass das, was wir uns, wenn überhaupt, nur nacheinander denken, vorstellen und erzählen können, Tod, Auferstehung, Erhöhung zu Gott, und was wir nacheinander feiern im Laufe des Kirchenjahres, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, dass dies letztlich in eins fällt. Im Leid liegt schon die Überwindung, im Sterben schon die Auferstehung und Erhöhung zu Gott, im Tod das Leben, ewiges Leben. Das ist es, was den Jüngerinnen und Jüngern deutlich werden soll in der Erzählung des Johannesevangeliums. Und deswegen heißt der Kreuzestod tatsächlich Verherrlichung. Und ist nicht ohne Auferstehung samt Erhöhung zu Gott zu denken, zu verstehen und im Glauben zu erfassen. Anstatt auf das Anliegen der Griechen einzugehen, von den beiden Jüngern der ersten Stunde, Philippus und Andreas, vorgebracht, antwortete Jesus, er antwortet schon, aber ganz anders, nämlich in diese Richtung, der Vorbereitung auf den Abschied. Und Abschied heißt eben Verherrlichung, und das heißt eben Tod und ewiges Leben in einem. Konzentrierter kann man es gar nicht denken. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Menschensohn ist Gottes Sohn. Ich und der Vater sind eins. Und um dieses Ineinander auch anschaulich zu machen, nicht nur abstrakt, verwendet Jesus ein Bild. Und dieses Bild kann man so wunderbar verstehen. Aus der Natur, aus der direkten Anschauung, gerade jetzt im Frühjahr, wenn wir sicherlich viele von Ihnen jetzt wieder Samenkörner in die Erde legen und das Wachstum der Setzlinge beobachten, erwartungsvoll, staunend, jedes Jahr neu, als sei es das erste Mal, was daraus wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wochenspruch für den heutigen Sonntag, so sind sie heute am Anfang des Gottesdienstes begrüßt worden. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Das spricht Jesus von sich. Sein Tod entfernt ihn nicht von der Erde, nicht von der Welt, nicht von den Menschen, nicht vom Leben, sondern sein Tod führt zum Leben, führt zu Gott, führt Menschen zu Gott und erfüllt die Erde, die Welt, die Menschen und ihr Leben mit Gott. Ich und der Vater sind eins. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Darin finde ich, liegt nun wirklich Trost und Kraft, Hoffnung und Verheißung bei jedem Abschied, bei jedem Tod. Es entsteht neues Leben. Kaum zu glauben, wenn man ein Samenkorn in die Erde legt, später aber zu sehen. Das Bild veranschaulicht, führt vor Augen, was real nicht zu sehen ist. Sehen wollten die Griechen Jesus. Stattdessen malt Jesus seinen Jüngern, die das Anliegen der Griechen vortragen, dieses Bild vor Augen. Das gibt's zu sehen. Den Jüngern der ersten Stunden gibt er diese Aussicht. Und zur direkten Begegnung kam es wohl nicht. Von diesen Griechen hören wir tatsächlich nichts mehr. Aber, liebe Gemeinde, Sie sind hier erwähnt und ich finde es gut, an Sie zu denken. Sie stehen für die Suchenden, die noch gar nicht wissen können, was ihre Suche befriedigt und ihr Sehnen erfüllen kann. Dafür halten Sie sich offen. Diese Griechen gehören nicht zum innersten Zirkel. Und Jesus blieb auch nicht beim innersten Zirkel. Was Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt geschah, wurde mit Pfingsten weithin bekannt. Die Frucht, die entstanden ist, können wir auch nicht sehen. Und das mag, so verstehe ich es, der tiefere Sinn dessen sein, dass den suchenden Griechen die direkte, sichtbare Begegnung mit Jesus von Angesicht zu Angesicht versagt blieb. Der Glaube braucht nicht zu sehen, weil Vertrauen blind ist. Wir werden immer suchen, hoffentlich auch finden, dann wieder suchen und finden. Das wird nicht aufhören in unserem Leben. Der Glaube gibt einen neuen Blick auf Leid und Not, auf jedes Krankenbett, auf jedes Sterbebett, auf das Leben und auf den Tod, auf jedes Grab und auf jedes Kinderbett. Hoffnungsvoll und liebevoll. Und das wird unser Suchen und Finden, unser Glauben und Handeln zu jeder Zeit und an jedem Tag ausrichten und prägen können. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Jetzt das schöne Wochenlied direkt diese Thematik aufgreifen, kommen, dass wir die Erde nehmen.